Ich bin ein Stück vom Iron Curtain Trail gefahren.
Und nein, bist du doch nicht mit deinem Rennrad.
Doch.
Blödsinn.
Natürlich. Wir wollten beide über Anfängerfehler reden. Ja, wenn du dir da schon Gedanken gemacht hast, kannst du ja anfangen. Dein Anfängerfehler Deluxe.
Wie viele Sachen hast du so zusammengetragen?
1, 2, 5.
Aber ja, was habe ich hier? Ich habe 3, 4, 5, 6, 11 Menge.
Hast du dir denn schon das Tour de France Programmheft gekauft? Also eigentlich haben wir vor, bei der Tour de France eine Podcast-Aufzeichnung zu machen.
Und dann sitzen wir beide zusammen im Sonnenuntergang auf dem Gipfel, gucken ins Tal runter, die schneebedeckten Berge im Hintergrund und dann werden wir philosophieren über die Tour de France und die halbe Menschheit wird es hören in unserem Podcast.
Ah, oh, ist das super.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen bei Bikers Paradise Nummer 47. Wir nähern uns langsam der 50 und 50 ist ja schon fast 100 und 100 sind schon fast 200 und das ist schon fast 1000, also sind wir schon voll dick im Geschäft, oder?
The rocket is in the air, würde ich sagen. Richtig gut.
Selektive Wahrnehmung, ne? Das ist ja so eine Sache, du bekommst irgendwas das erste Mal hingeworfen und erfährst das erste Mal von etwas und auf einmal fällt dir das im alltäglichen Leben immer und immer und immer wieder auf. So geht es mir mit Brompton. Du fährst ja gerne diese Klappfahrräder und jedes Mal, wenn ich einen Brompton sehe, muss ich an dich denken und letztens ist mir jemand aufgefallen. Was fummelst du an meinem Kabel rum? So, letztens ist mir jemand aufgefallen, der ist mit einem Brompton gefahren und hatte vorne ein Kind drauf.
Ja, warum nicht?
Ja, das Fahrrad ist ja relativ klein. Ich frage mich, war der Kindersitz dann am Lenker irgendwie befestigt? Also das Kind war zwischen Lenker und Papa. Gibt es da eine offizielle Brompton-Kindersitzlösung? Das ist jetzt meine Frage eigentlich.
Lebt das Kind noch?
Ja, klar.
Naja.
Ja gut, ich habe das jetzt nur einmal ganz kurz gesehen.
Also ich kenne das nicht als Zubehörteil, dass man da im Brompton-Shop Kinder kriegt oder Sitzflächen für Kinder.
Ja, jedenfalls fallen mir solche Sachen andauernd in letzter Zeit
aber
auf.
Aber ich kann dir auch gleich sagen, was das Problem ist.
Was denn?
Naja, sobald du da irgendwas ranmontierst zwischen Lenker und hast du nicht gesehen, kriegst du das Ding nicht mehr gefaltet. Du hast ja schon Probleme, einen Flaschenhalter ran zu montieren. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, an einem Brompton quasi einen Flaschenhalter ran zu montieren, weil du kriegst es dann nicht mehr so eingeklappt.
Und
da guckt er mich an.
Ja, ja.
Mit großen Augen.
Wie machst du das?
Also ich habe keinen Flaschenhalter dran.
Na gut, das ist eine einfache Lösung.
Es gibt die eine Brompton-Tasche, die hat so hinten auf der Rückseite so zwei große Taschen und da passen zwei Trinkflaschen rein. Mhm. Und das machen wir auf Touren.
Gut, genug Brompton für heute.
Nein,
doch,
weiter,
doch.
Frag mich.
Wir haben
bitte
heute in der Folge ganz, ganz viele andere Themen. Es geht um Tour de France, um ein paar Touren, die so anstehen. Es geht um Anfängerfehler, die man so macht, wenn man anfängt mit viel Fahrradfahren und Touren macht. Aber als allererstes möchte ich mit dir über Netflix reden.
Über Netflix.
Genau, denn Tour de France im Hauptfeld, Staffel Nummer 2 ist draußen.
Nein.
Hast du schon geguckt?
Nein, nein.
Ja, das dachte ich mir. Du bist so ein bisschen hinterher, was Filme und was Serien angeht. Ich muss dich immer zwingen, dass du das guckst. Seit 11. Juni draußen. Also seit Dienstag draußen.
Krass.
Ja, gut. Du hast das ganze Wochenende Zeit oder die ganze...
Hast du schon gesehen?
Nee, ich auch noch nicht. Aber es ist immer eine super Tour-Vorbereitung. Das war ja vergangenes Jahr auch so, als Staffel Nummer 1 rausgekommen ist. Dann alles weggebinged und zack geht dann schon die Tour de France los. Und man ist so voll im Thema und mit der ersten Tour-Etappe ist man so voll im Bild. Das ist ja eine super Tour-Vorbereitung, weil diese Serie kommt raus und dann hast du die weggebinged und dann fängt die Tour de France an.
Boah, da bist du
mega geil.
Nee, vor allen Dingen bist du dann so heiß.
Ja, genau.
So heiß.
Und die erste Staffel hat ja so richtig dolle viel Spaß gemacht. Das macht ja diese Firma, die diese Formel 1 Serie gedreht hat, Drive to Survive. Und okay, bei der Formel 1 Serie gab es ja immer so die Vorwürfe von den einzelnen Sportlern. Ja, ihr verdreht so die Tatsachen, ihr sendet Zitate von mir, die ich am Ende der Saison gemacht habe, quasi chronologisch falsch, am Anfang der Saison schon. Und so etwas gab es dann im Sinne von dieser Tour de France Netflix-Doku auch. Da hat dann Wout van Aert vom Team Jumbo-Visma gesagt, es ist ziemlich beunruhigend, dass in der Dokumentation Geschichten geschrieben wurden, die es so nicht gab. Für mich zieht die Serie auf Aufreger ab.
Mann, das ist Film.
Ja, aber wenn es dann nicht so ganz der Wahrheit oder die Wahrheit so ein bisschen dramatischer gemacht wird, ich kann das schon verstehen, gerade wenn du da eben dir 3 Wochen lang einen abbuckelst und dann immer wieder Interviews geben musst und dann werden die Tatsachen so ein bisschen beschönigt oder kritischer gemacht oder dramatischer und so weiter. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, aber eben Ziel ist es ja dieser Serie, dass der Radsport für mehr Menschen mehr sexy gemacht wird. Und diese Serie kam super an. Ne? Es gab ja auch super schnell eine Zusage für Staffel Nummer 2. Das passiert ja dann auch nicht so oft. Von daher, die haben eigentlich alles richtig gemacht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und wir als Außenstehende kennen die ganzen Insights ja sowieso nicht. Für uns sind das ja diese Einblicke, die man sonst eben nicht bekommt.
Ich will so ein T-Shirt haben wie du.
Ich habe ein Tour de France T-Shirt an. Da sind Eiscremes drauf.
Vor allen Dingen steht da drauf, La Crème des Crèmes.
Genau.
Die Crème de la Crème. Ey, ich will dieses T-Shirt haben.
Das ist ein Tour de France T-Shirt. Die Eissorten sind quasi gelb,
wenn ich das meiner Frau
gepunktet und weiß. Wertungstrikots.
Wenn ich das meiner Frau schenke, dann liebt sie mich noch mehr.
Übrigens, Tour de France, hast du dir denn schon das Tour de France Programmheft gekauft? Ich kaufe mir das jedes Jahr. Ja, ja.
Gibt's das schon?
Das gibt's im Zeitschriftenladen, kostet. Ey, früher, ne? Ich hatte das wirklich vor x Jahren schon immer gekauft, auch als Kind schon, als Jugendlicher. Da hat das mal irgendwie 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro gekostet. Jetzt kostet es 13 Euro. Hat so knapp 200 Seiten. Die Hälfte davon sind Anzeigenblätter. Aber ist trotzdem cool. Und das Geilste an dieser Zeitschrift sind nicht die ganzen Artikel und was so alles erklärt ist, sondern jede einzelne Etappe ist aufgezeichnet. Ne?
Ja,
die Anstiege super. Sind haargenau und das Allerwichtigste ist die Marschtabelle. Da steht dann, wenn Sie 35 km/h im Schnitt fahren, kommen Sie dann an dem Punkt an, sind Sie dann und dann im Ziel. Bei 42 km/h sind Sie dann auf dem Berg und dann im Ziel und so weiter. Und das macht wirklich Spaß, weil wenn du von der Arbeit kommst und denkst so, schaffe ich denn das jetzt, ne? Wenn Sie den Galibier hochfahren?
Ich kauf mir das auf jeden Fall dieses Mal und du weißt ja auch warum. Weil diesmal wird ja alles minutiös geplant, ne? Weil wir wollen ja in irgendeiner Kurve stehen oder in Kurven am Berg. Genau.
Also für dich ist es wahrscheinlich das 500. Mal bei der Tour de France, für mich das erste Mal. Wir fahren da beide hin, beide getrennt, du mit dem Campervan und ich mit dem Fahrrad.
Und das wird so lustig und gibt es das Heft nur an Bahnhöfen wahrscheinlich, ne?
Oder? Naja, in Zeitschriftenläden.
Ja, in guten? Ja?
Ja, ja.
Ich hole mir das gleich, guter Hinweis.
Wollen wir noch ganz kurz drüber reden, was wir da machen werden? Also eigentlich haben wir vor, bei der Tour de France eine Podcast-Aufzeichnung zu machen und da wird dann auch noch von dir eine Geschichte in einer Zeitung erscheinen.
Erscheint sogar eine Geschichte in 2 Zeitschriften.
Ne? Ja, wird ja immer besser.
Wir machen was für die Roadbike und zwar Fans bei der Tour de France und zwar die Fans, die wirklich mit dem Wohnmobil anreisen. Das heißt, ich fahre auf die Gipfel der Tour de France und stelle mich dahin und diesmal ganz anders. Ne? Wenn die kommen, bin ich schon oben oder fahre nicht mit dem Fahrrad hoch, sondern wir übernachten da und dann stößt du zu uns und dann sitzen wir beide zusammen im Sonnenuntergang auf dem Gipfel, gucken ins Tal runter, die schneebedeckten Berge im Hintergrund und dann werden wir philosophieren über die Tour de France und die halbe Menschheit wird es hören in unserem Podcast.
Ah, oh, ist das super.
Oder?
Bei Etappe 17 sind wir am Start, ne? Super Devoli.
Genau, und ich mache ja alle 17 bis 21. Ich will ja bis Nizza. Mhm. Ich habe das noch nie mit dem Auto gemacht irgendwie, weil da muss man ja ein bisschen früher anreisen, damit du da oben in der Kurve einen Parkplatz kriegst. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Und du musst die Straße bemalen.
Ich muss die Straße. Hast du denn hier eine Rolle und eine Farbeimer mit?
Klar, für dich bringe ich alles mit.
Was soll ich da draufschreiben auf die Kurve? Bikers Paradise.
Ja, Bikers Paradise zum Beispiel. Da schreibst du oder meinen Namen oder keine Ahnung.
Alex ist der Größte.
Ja.
Ja, klar, kriegen wir hin. Aber darf man das so einfach machen? Ich meine, man sieht das ja immer in den Fernsehbildern, dass
nicht
das bekritzelt
fragen.
Ist. Einfach machen.
Nicht fragen.
Ja, aber was ist, wenn die Polizei dann vorbeikommt?
Ja, dann, da ist sowieso vor der Tour de France 2 Tage, nach der Tour de France 2 Tage, wenn du irgendwo vorbeikommst, ist Ausnahmezustand, da darfst du alles machen. Und wirklich ist so, oder einen Tag vorher, einen Tag hinterher, so, weißt du ja noch, habe ich doch schon erzählt. Oh, es kribbelt.
Ja, ich hab Bock. wir wollten beide über Anfängerfehler reden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel euch zum ersten Mal ein gutes, ja, du meldest dich gerade.
Weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Die Rebecca. Die Rebecca, die hat so viel in unserem Podcast über ihre Anfängerfehler geredet. Und das fand ich so sympathisch. Und dann habe ich angefangen nachzudenken darüber, was mir eigentlich so für Anfängerfehler passiert sind. Das war die Idee dazu.
Also das ist quasi der Podcast, der vor zwei Podcasts rausgekommen ist. Rebecca Salentin, die den Iron Curtain Trail lang gefahren ist und eigentlich vom Tuten und Blasen, was ein Fahrrad ist, gar keine Ahnung hatte. Sie wusste noch nicht mal, wie man einen Schlauch wechselt und hat sich quasi alles selber beigebracht. Ja, genau, das ist der Aufhänger, warum wir darüber sprechen. Und ja, wenn du dir da schon Gedanken gemacht hast, kannst du ja anfangen. Was ist so dein Anfängerfehler Deluxe?
Wie viele Sachen hast du denn so zusammengetragen?
1, 2, 3, 4, 5.
Was habe ich hier? Ich habe 3, 4, 5, 6. Ich habe eine Menge.
Okay, komm, schieß mal los.
Das, was ich ganz früher ganz viel falsch gemacht habe, du hast einen Platten und ich habe gedacht, wenn du einen Platten hast, ist der Schlauch kaputt, also musst du den Schlauch wechseln. Ne? Liegt ja auch nahe. Was habe ich nicht gemacht?
Den Reifen abgesucht, ob da was drin steckt.
Genau.
Ah, ja, das stimmt. Macht man nicht, ne?
Ende vom Lied. Ich hatte so auf Touren teilweise alle 3 Kilometer immer wieder einen Platten, weil da irgendwas Winziges, eine Scherbe oder irgendein Nagel, aber so klein, der nicht offensichtlich ist, passiert manchmal, ne?
Rollsplit oder so.
Die sind winzig, stecken noch drin und wenn du es nicht genau abtastest, hast du alle Kilometer immer den gleichen Mist. Und wir sind damals eine Gravelpiste gefahren und ich dachte, Alter, wieso sind denn hier die Steine so spitz? Ja. Wahnsinnig.
Ich hatte was Ähnliches und zwar war ich am Anfang immer so ein bisschen zu schwach oder dachte mir so, ach, den Reifen, den hebe ich quasi wieder drauf mit so einem Reifenheber und drück den nicht mit dem Daumen über die Felge drüber. Und das ist mit das Schlechteste, was man machen kann. Wenn du den Reifen wieder drüber heben willst und diesen Heber benutzt, dann zu 80% oder so quetschst du deinen Schlauch irgendwie mit diesem Heber ein, dann kommt das nächste Loch rein. Das ist mir am Anfang echt oft passiert, dass ich mir dachte, das kann doch nicht sein, Herstellungsfehler.
Du hast die Dinger immer zerstört, ja, mit dem Reifen.
Ja, nicht immer, aber schon ab und zu mal. Und dann habe ich angefangen, den Reifen immer mit den Daumen drüber zu drücken. Klar, das kostet Kraft und ist anstrengend und das tut dann den Fingern weh und sowas. Aber es lohnt sich, da keinen Reifenheber zu benutzen.
Und dann natürlich ganz leicht aufpumpen und dann gucken, ob er überall frei liegt, ne, und dann weiter aufpumpen. Weil das ist ja das Nächste, kann ja trotzdem noch irgendwo eingeklemmt sein.
So mal einmal lang drücken, dass alles gut sitzt. Ja.
So 1:1 mit Klicks auf eine Mountainbike-Strecke, Singletrail. Fataler Fehler.
Wieso?
Wenn du einen Singletrail richtig in den Bergen fährst, so mit Wurzeln, fetten Klamotten drin und so, und du bist wirklich eingeklickt und du kommst aus den Dingern nicht raus, hast du verloren, endverloren. Ist mir auch passiert, habe ich doch schon mal erzählt. Ich bin ja total begeistert, weil an meinem Lastenrad von Hase, da sind so eine flachen Pedal, so eine Flat Pedals und die haben so kleine Stifte drauf. Das sind diese Stifte, die dich das verhindern, dass du rutscht. Irre, total irre. Das ist wirklich, da legst du deine Füße, das stellst du drauf und ist fest. So ein anderer Art von Klick.
Ist cool. Kein Klick.
Kein Klick, nur so kleine Piekser. Nur so kleine Piekser, aber du bist fest.
Etwas, was ich am Anfang, wo ich so wieder angefangen habe mit viel Fahrradfahren, schwer lernen musste, ist, mich vernünftig zu verpflegen. Am Anfang bin ich immer mit einer Flasche Wasser losgefahren und dachte mir so, warum bin ich nach 2 Stunden schon komplett leer? Was soll denn das? Und da ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass man sich ja auch verpflegen muss, dass der Motor immer irgendwas zu verbrennen haben muss, ja. Und ich habe im Laufe der Jahre für mich festgestellt, dass es zwar gut ist, pro Stunde einen Riegel zu essen, ne? Also wenn ich jetzt 1 Stunde gefahren bin, ein Riegel. 1 Stunde gefahren, wieder ein Riegel. Dass es für mich besser ist, jede halbe Stunde einen halben Riegel.
Okay.
Das funktioniert für mich besser, dann schwankt der Blutzuckerspiegel nicht immer so hoch und geht wieder runter und hoch und runter und hoch und runter, sondern bleibt so ein bisschen auf einer, ja, gerade will ich mal sagen. Das fühlt sich für mich besser an, aber bei Langtouren, irgendwann wird mir da von diesem ganzen süßen Krimskrams echt schlecht. Und da komme ich dann zum nächsten Punkt, bei wirklich langen Touren, sagen wir mal über 150 Kilometer, auch mal zwischendurch eine etwas größere Pause machen. Das müssen keine halbe Stunde Pause sein, aber so mal 10 Minuten sich hinsetzen, Kaffee trinken oder ein Brötchen essen, mal was anderes als jetzt einen süßen Riegel oder ein Gel, das bringt schon was.
Aber stellst du dir wirklich die Uhr für die Essenspausen irgendwie, oder?
Nee, ich versuche drauf zu achten, so mit der, läuft ja eine Zeit mit, so auf dem Fahrradcomputer, und ich sehe dann immer, ja, jetzt nach einer halben Stunde muss ich mal, und man schafft es ja nicht immer ganz genau, ne? Manchmal ist der Verkehr irgendwie zu blöd, dann hast du keine Möglichkeit zu essen. Ich halte auch ungern an zum Essen, sondern macht es dann beim Fahren. Und da muss es natürlich von der Verkehrslage her ziemlich ruhig sein. Aber wenn man so Landstraßen fährt, wo kein Verkehr ist, ist das ja alles easy. Aber es zögert sich immer weiter hinaus, ne? So dass ich dann am Ende doch irgendwo in ein Defizit reinfahre und dann froh bin, dass die Tour irgendwann vorbei ist.
Hast du schon mal einen richtigen Hungerast gehabt?
Schrecklich. Das fühlt sich an, als ob man stirbt.
Ja, ich habe es nur mit angesehen bei einem Kumpel, dem ist das mal passiert. Ja. Und nur zugucken war schon, dachte ich so, oh nee.
Ja, dir geht's einfach richtig schlecht, ne? Du hast gar keinen Blutzucker mehr wahrscheinlich. Also ja, es ist ein tierisches Unwohlsein. Du musst aber weiter funktionieren, weil dich jetzt in den Straßengraben legen und warten, so, das bringt ja nichts. Deshalb, du musst dann irgendwie nach Hause kommen oder du musst irgendwo hinkommen, wo es was zu essen gibt oder was zu trinken. Und ich hatte das einmal, das war so im Sommer, Anfang des Sommers. Und dann habe ich gesehen, oh, da ist ein Apfelbaum und so ganz kleine Äpfel dran. Also die waren noch nicht mal ansatzweise reif. Und dann habe ich mir da so 3-4 runtergepflückt und die so
gegessen. Ich kenne das, wenn man alles anfängt zu essen, was an der Straße liegt.
Und das war dann mal so für ein paar Minuten wieder gut, aber hat natürlich nicht gereicht. Aber was ich auch wirklich interessant fand, ist, wie flott man doch noch unterwegs ist, auch wenn du einen Hungerast hast. Dann fährst du nicht mehr die 30 oder sowas oder die 35 km/h auf einer geraden Strecke, sondern dann fährst du da irgendwie 27. Aber das ist ja trotzdem relativ flott. Ne? Also ja, du kommst gut, schon noch voran.
Irgendwann fällt es halt ab wie ein voller ab.
Nee, ich glaube, irgendwann bist du über den Hungerast drüber hinweg und dann geht dein Körper in die Fettverbrennung rein. Nur diese Umstellung, das dauert.
Meinst du?
Und das tut weh.
Meinst du?
Und dann irgendwann fährst du auf Fettverbrennung und dann brauchst du gar nichts mehr essen. Nie wieder.
So, du hast über Essen geredet. Dann rede ich mal über Trinken. Riesiger Anfängerfehler. Ich war ja schon viel unterwegs, auch in Wüste. Ich liebe ja Wüste. Mhm. Radfahren in der Wüste finde ich total geil. Und riesiger Anfängerfehler, du musst eigentlich nach Plan trinken. Boah, der hätte uns beinahe richtig erwischt. Da hatten wir schon einen Hitzeschlag. Weil da war es ganz schön windig und da hast du die Hitze nicht so gemerkt.
Was ist denn ein Hitzeschlag? Also so wie so ein Sonnenstich oder
so? Ein Sonnenstich. Ja, okay. Ein Sonnenstich. Und durch den Wind hast du die Hitze nicht so gefühlt und du hattest nicht so dieses Durstgefühl. Mhm. Ne? Wie wenn die Sonne die ganze Zeit auf dich runterballert. Und wir haben viel zu wenig getrunken und sind auf dem Camping angekommen. Und ey, so dreckig. Das ist so ähnlich wie unterzuckert, du sitzt im Zelt und eierst nur so rum und willst dich eigentlich nur noch hinlegen und
also richtig sterben. Richtig dehydriert
und es dauert eine Weile, bis du das wieder schaffst, das auszugleichen. Und mittlerweile haben wir die letzten Male haben wir das so gemacht, wirklich nach Uhr oder nach Kilometern.
Ja.
Das reicht ja, wenn du dann 2 Schlucke trinkst, aber du musst immer zuführen.
Aber nach die Kilometer ist eigentlich keine gute Wahl, weil ein Kilometer kann ja mal so lange dauern und mal so lange dauern.
Ja, nicht bei mir.
Fährst du in den Bergen? Also du fährst berghoch genauso schnell wie
ich runter. Ich fahre immer gleich.
Ne? Ist okay. Nee, aber das mit dem zu wenig Trinken, das kenne ich auch vor allem bei sehr langen Ausfahrten. Dann merke ich im Ziel dann immer, oder wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich mega Durst habe. Dann trinke ich und muss 2-3 Stunden lang nicht pinkeln gehen, obwohl ich schon 2 Liter nachgeführt habe. Aber das ist dann auch wieder, wenn du nur Wasser trinkst, dann kann der Körper das ja nicht so schnell aufnehmen, wie wenn du da so ein isotonisches Pulver reingemacht hast. Ne? Iso bedeutet ja dann gleich, also es hat die gleiche Zusammensetzung wie das Blut. Deshalb kann der Körper das dann besonders schnell aufnehmen. Deshalb ist es im Sommer besonders wichtig, da so ein isotonisches Getränk zu sich zu nehmen, was unter anderem Bier ist. Alkoholfrei in dem Fall wäre dann schon noch ein bisschen besser. Just saying.
Schön in der Wüste ein alkoholfreies Bier zwischen.
Nee, ja, klar.
Ja, ich habe dir da was mitgebracht. Irgendwie so ein Erdinger alkoholfrei.
Genau. Was am Anfang, wenn du so mit dem, sag mal, vermehrten Fahrradfahren und lange Touren fahren oder längere Touren fahren, auch nicht auffällt, weil du die Erfahrung einfach nicht hast, ist, wenn das Fahrrad nicht vernünftig eingestellt ist. Ja, sagen wir mal Sattelposition, Sattelhöhe, die ganzen Kontaktpunkte, ne? Die Pedalen, dann wie deine Hände am Lenker sind. Das sind manchmal so einfache Sachen, das checkst du einfach als Anfänger überhaupt nicht, dass deine Arme oder deine Hände, deine Handgelenke angeknickt sind. Und dann denkst du so, oh, ich kann überhaupt nicht richtig anfassen. Was ist denn das für ein Quatsch? So nach 2 Stunden. Und dann guckt irgendjemand, der schon 2, 3 Jahre auf dem Rennrad sitzt, drauf und sagt so, ja, die stehen ja voll nach oben. Ist ja kein Wunder. Mhm. Ja. Oder der Sattel ist nicht in Waage, sondern kippt so ein bisschen nach hinten. Er drückt dann am Damm. Ist halt so. Ja. Also nee, stimmt, da bedarf es auch schon so ein bisschen Erfahrung. Aber das ist jetzt kein Anfängerfehler so in dem Sinne, sondern da, ja gut, passiert schon mal.
So, Anfängerfehler. Wie viel Pakete hast du auf längeren Touren schon zur Post gebracht, weil du einfach viel zu viel eingesteckt hattest?
Du meinst,
ich habe das am Anfang jedes Mal gemacht.
Zu viel mitgenommen.
Also, zu viel mitgenommen.
Zu viel Essen oder zu viel Kleidung?
Zu viel egal.
Zu viel alles.
Zu viel egal, dass ja. Du nach 3 Tagen so die Schnauze voll hast, weil du nicht weiterkommst, weil es sich anfühlt, als wenn du so eine 100-Kilo-Hantel hinter dir herziehst und du irgendwann sagst, nee, ich kann nicht mehr.
Also du redest jetzt von Mehrtagestouren.
Ja, Mehrtagestouren.
Nee, bei mir war es am Anfang so, gerade wenn du mit dem Rennradfahren, sage ich mal, anfängst, es ist ja wirklich ein Loch ohne Boden, was die so diese Kleidungsfrage anbelangt. Du brauchst ein kurzes Trikot, eine kurze Hose. Du brauchst Beinlinge, du brauchst Armlinge. Du brauchst eine Weste, du brauchst eine Windjacke, du brauchst eine dickere Jacke. Du brauchst eigentlich auch ein dünnes, langes Trikot. Du brauchst ein dünnes, langes, dickes Trikot. Dann brauchst du so ein Base Layer. Dann gibt's die Trikots in kurz noch gefüttert und die kurzen Hosen auch noch gefüttert. Also es gibt unfassbar viele Sachen. Und wenn du anfängst, hast du halt vielleicht einen Trikotsatz oder sowas. Und dann nimmst du doch lieber deine Jacke mit, dann wird's dann aber schnell zu warm und dann ist es aber eigentlich zu kalt, wenn du sie nicht anhast und sowas. Also da habe ich dann auch so zu viel Sachen oftmals mitgehabt.
Ja, ich habe auf jeden Fall bei den langen Touren am Anfang immer ein Päckchen nach Hause geschickt.
Also wirklich? Du bist irgendwo...
Ja, ich habe mir irgendwo...
Jetzt verstehe ich deinen Postvergleich erst, weil du Mehrtagestour und wirklich ein Postpaket weggeschickt hast.
Ich bin immer in den Supermarkt gerannt, habe mir eine Rolle Klebeband geholt, habe den ganzen Scheiß darin geschmissen, bin zum Postamt, habe das da hingestellt und habe gesagt, so, ciao Baby.
Einmal nach Hause. Und was hast du da so zurückgeschickt?
Je nachdem. Ich habe früher jeden Scheiß eingepackt. In der Regel würde ich sagen, immer so 3 Kilo.
So. Zu viel?
Zu viel.
Boah.
Naja, das sind jetzt Touren, die gingen über Wochen.
Ach so.
Über mehrere Wochen.
Okay.
Und wenn du keine Erfahrung hast, dann denkst du immer, naja, das brauche ich noch. Und dann brauche ich noch mal eine zweite Jacke. Und was ist denn, wenn es kalt wird? Und was ist denn... Und dann brauche ich nochmal das und dann brauche ich nochmal einen Top dafür und dann brauche ich nochmal...
Und was ist, wenn ich einpullere, dann brauche ich noch eine extra Hose.
So. Weißt du?
Ja, alles weg.
Alles weg.
Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so als Anfängerfehler, vom Gefühl nicht überwältigen lassen. Im Sinne von, mir geht's gerade gut und es ist so schöner Sonnenschein, es rollt gerade, ich drücke jetzt richtig in die Pedale. Und dann nicht auf dem Schirm zu haben, dass ich vielleicht noch 2 Stunden nach Hause brauche und dann eben in ein komplettes Loch falle und am Ende denke, ich muss sterben. Also immer so mit der Energie gut haushalten. Ne? Das Korn, was du nicht auf die Straße schmeißt, das hast du am Ende noch.
Da gehe ich mit, da bin ich bei dir. So, was habe ich denn noch auf meiner Liste? Ich hatte ganz am Anfang, das war geil, ich bin ja so ein, ich mag... Taschen mit System packen und ich mag gerne alles ordentlich verstauen, so dass man schnell rankommt.
Ja.
Und früher habe ich immer sehr gerne auf langen Touren Büchsen mitgenommen.
Und so Tupperware oder was?
Ja, auch Tupperware, da komme ich gleich zu. Aber am Anfang hatte ich so eine kleine Metallbüchse und das fand ich total cool. Und dann waren da so meine Fahrradersatzteile drin und das sah alles, ne, kleine Metall sah niedlich aus und so. Jetzt hast du Werkzeug, Ersatzteile, Schrauben in einer Metallbüchse.
Klackling, klackang, klacklong.
Das ist nicht das Schlimmste.
Nicht?
Es reibt. Es zerreibt sich. Ich habe dann irgendwann, nachdem ich da mal ran, du musst ja nicht immer ne, an das Zeug, ich habe dann irgendwann nach 2 Tagen, 3 Tagen die Büchse mal aufgemacht und da war dann so gesandstrahlt von innen, weil dieses ganze Zeug da immer drin rumgerutscht ist und so eine ganz, ganz feine Späne. Danke. Wieder was gelernt.
So. Alle Schläuche durch.
Ja, genau. Alles wird ja da durchgerieben. Und das Zweite, ich habe immer für Verpflegung habe ich immer Tupperdosen mitgenommen. Ne, kannst du schon Gemüse reinpacken, Bananen, wurde ja nicht gedrückt und so. Die wiegen eine Tonne. Tupperdosen wiegen eine Tonne. Und pack mal zwei Stück davon ein. Das war übrigens immer so Zeug, was ich dann auch zur Post gebracht habe. Ja. Mittlerweile, was ist der Ersatz zu Tupperdosen?
Dieses Bieneneinwachs, eingewachste Papier, was man wieder benutzen kann?
Nein, Gefrierbeutel.
Ach so.
Gefrierbeutel mit so einem Zipper. Mit einem Zipper. Wiegen genau 1 Gramm, die großen Beutel.
Ist schon mal besser als
eine Tupperdose. Kannst du alles gut, ist nicht quetschsicher, kriegst aber alles verpackt. Alles, dein isotonisches Pulver zum Beispiel. Weißt du, was auch immer, wirklich.
Was übrigens ein sehr, sehr guter Tipp ist, unterwegs Wasser zu finden, wenn man jetzt irgendwo in der Pampa unterwegs ist, wo keine Tankstelle ist, kein Supermarkt.
Ich weiß es.
Eine Meldung, komm.
Friedhöfe.
Ja, Friedhöfe, genau. Friedhöfe haben immer vernünftiges Wasser. Gut, ich hatte auch schon mal einen Friedhof mit dabei, wo das Wasser irgendwie komisch geschmeckt hat. Da war ich dann doch ganz froh, dass 30 Kilometer später eine Tankstelle kam, die offen hatte und ich dann mir vernünftiges Wasser kaufen konnte. Aber eigentlich Friedhöfe, vielleicht mal eine Minute das Wasser laufen lassen. Wer weiß, wie lange das da schon drin steht und ob da schon ein paar Salmonellen mit drin sind. Aber so grundsätzlich, hier in Deutschland funktioniert das ganz tadellos.
Ja. Nee, glaube, also ich habe es selber noch nie probiert, aber ich kenne das. Ich habe es immer im Hinterkopf für den Fall der Fälle.
Ja, das ist sehr gut.
Und vor allem jedes
Dörfchen hat ja irgendwo einen Friedhof.
Naja, und dann meistens gehört ja dein Kirchturm dazu, ne? Und dann siehst du schon von Weitem.
Da ist er.
Der Wasserhahn. Das Kreuz ist das Symbol für
Warum
den Wasserhahn.
Warum lieben Radsportmenschen Friedhöfe? Die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch.
Genau, genau. So, weißt du, was ich übrigens noch immer falsch gemacht habe am Anfang?
Ja.
Wahrscheinlich fasst ihr euch jetzt alle an den Kopf. Ich habe auf meinem Navi die Kartenansicht, die Darstellung zu groß gewählt. Das heißt, da war immer auf dem Navi ein riesiger Kartenausschnitt drauf. Und manchmal, mein Navi ist ein bisschen träge manchmal. Und dann kamen die Abbiegehinweise immer viel zu spät. Mhm. Und dann bin ich immer erst und wieder zurück, nicht richtig abgebogen und so weiter. Und mittlerweile ziehe ich das echt weit auf. Du auch?
Also ich habe das. Ja, ich hatte genau das gleiche am Anfang, das Problem. Und ich dachte mir so, warum ist denn das so weit weg? So, das muss man doch einstellen können. Und ich bin aber nicht drauf gekommen, da mal 2 Knöpfe zu drücken. Und dann hat es funktioniert. Ich mache das immer auf so 250 Meter. Also ist bei mir dann die Skala, so ein Ausschnitt, beziehungsweise 500, wenn ich weiß, das ist nur, keine Ahnung, Landstraße, mehrere Kilometer, dann kann der Ausschnitt auch ein bisschen größer sein. Aber so in der Stadt 250 Meter ist schon ganz gut.
Ich habe mich wirklich am Anfang schwer getan mit dem Navi und dachte, ey.
Kann ja nicht sein.
Von 0 auf 3000 Höhenmeter über mehrere Tage ohne Akklimatisierung nicht machen.
Ja, aber warum hast du das überhaupt
gemacht? Nicht machen. In Utah.
Hast du Höhenkrankheit bekommen?
Ja. Wir haben
wie äußert sich das? Wie fühlt sich das an?
Du machst was, also du fährst eine Steigung, die ist nicht extrem, die hat so 5-6%, geht aber über 10 Kilometer, aber eigentlich alles im grünen Bereich.
Ja.
Du hast es vorher trainiert und du hast das Gefühl, du kommst nicht 1 Meter vorwärts und musst sogar alle 2 Kilometer absteigen, weil du nicht mehr kannst, weil deine Pumpe so rast, weil du keine Luft mehr kriegst, weil du Kopfschmerzen bekommst.
Ja, Wahnsinn.
Vielleicht bei der Streckenplanung komplett nicht beachtet. Also Temperaturen beachtet, irgendwie Distanzen beachtet, Steigungen beachtet, aber nicht, dass wir über 3000, wir waren bei 3,2 und das mehrere Tage hintereinander. Und einfach aus Berlin raus, ne? So aus Berlin, pop, Salt Lake City, pop und schon rüber, pop. Boah, nee, und das kann echt in die Hose gehen.
Was hätte schlimmsten Fall passieren können?
Na, Höhenkrankheit, Wasser in der Lunge.
Oh, ja, das habe ich auch mal gehört. Ja, ja.
Ist übrigens auch ein Riesenthema beim Race Across America, weil es geht ja über die Ausläufer der Rocky Mountains und da mussten schon einige von den Jungs abbrechen mit Wasser in der Lunge, weil die körperliche Belastung in Kombination auf dieser Höhe einfach zu extrem ist.
Also wenn ihr in und um Berlin fahrt, seid ihr erstmal safe. Da geht's nicht so weit hoch. Die Autobahnbrücken sind ja nicht so groß.
So, Anfänger, das waren noch genug Anfänger.
Ja, da war schon eine ganze Menge.
Dadurch kann man ja immer unglaublich viel lernen. Ich habe das gemerkt, als ich in diesem Jedermann-Team mitgefahren bin, mal ein paar Jahre. Das waren ja echt Profis. Und das waren ja alles ehemalige Leistungssportler. Und das war nur durch zugucken konntest. Ich habe nur gelernt. Erstmal, wie man auf dem Fahrrad sitzt, wie man sich anzieht, wann man was anzieht, was man mit am Fahrrad trägt. Geil. Also Leute, wenn ihr Sachen lernen wollt, tut euch mit Leuten zusammen, die Sachen schon mal gemacht haben.
Ja, damit vermeidet man auf jeden Fall Fehler und im schlimmsten Fall auch Unfälle und sowas, ja.
Und diese Blogs sind eigentlich immer ganz gut, ne? Immer zu den einzelnen Themen. Da wird ja sehr viel auch beschrieben, gerade wenn man auf Reisen gehen will.
Achso, du meinst so Internetblogs? Zum Nachlesen.
Was denn sonst für ein Blog?
Ja, ich dachte, Blog bei irgendeinem Blog. Fahrradrennen. Ich starte nur aus Blog D. Sowas dachte ich, keine Ahnung.
Forum.
Ja, ein Forum.
Für dich nenne ich es Forum.
Dankeschön. Du. Nächstes Thema. Nach Jan-Ulrich-Content ist vor Jan-Ulrich-Content.
Ulle ist wieder da.
Nach der Amazon Prime-Serie und eigenem Museum in Bad Dürrheim und Schwarzwald gibt es jetzt endlich neuen Lesestoff. Ja. Dienstag, 25. Juni, kommt ein neues Buch raus, heißt Jan Ulrich, ist erstmal die große Überschrift. Dann steht da drunter noch Himmel, Hölle und Zurück ins Leben. Wo? Grenzgänger zwischen Licht und Schatten.
Wusstest du eigentlich, dass Ulle eigentlich Schriftsteller werden wollte als Kind?
Natürlich nicht. Wirklich?
Nee, war ein Spaß.
Ach, Ich bin so leichtgläubig.
Du glaubst doch nicht, dass er den Scheiß selber geschrieben hat.
Natürlich nicht. Aber das ist das Buch übrigens zu dieser Amazon Prime-Serie. Also wenn ihr die gesehen habt, braucht ihr, glaube ich, nicht mehr das Buch kaufen. Aber ist trotzdem vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Sind ja bestimmt schöne Bilder.
Ja, da muss Geld verdienen, ne?
Ja, ne, das steht außer Frage. Und es gibt auch ein Tour de France-Buch, was aber erst noch rauskommen wird. Ich habe erst den Pressetext gelesen und dachte mir so, hä, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ne? Heißt Tour de France, kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit. Rausgekommen bei Edel Sports Verlag, 21 Kapitel. Und dann steht im Pressetext, ist auch ein Insider-Report von der Tour 2024 dabei. Bora Hansgrohe begleitet, also das Team, mit Primoz Roglic. Und ich so, das ist doch noch alles gar nicht passiert. Wie kann das Buch denn jetzt schon draußen sein? Aber dann habe ich gesehen, das Erscheinungsdatum ist am 5. Oktober. Also hat der gute Mann, Stefan Klemm heißt er, noch einige Zeit, da das Buch zu Ende zu schreiben. 21 Kapitel und einer davon ist dann eben diese Insider-Reportage. Und dieser Stefan Klemm, der ist ein versierter Sportreporter, war schon bei 15 Tour de France mit dabei. Von daher, ich werde mir das Buch besorgen und dann reden wir im Oktober nochmal drüber.
Aber weißt du was, mir ist es auch schon aufgefallen, dass diese Bücher jetzt immer nach großen Events direkt kommen. Das ist total irre. Da macht irgendeiner irgendeinen Scheiß, ne? Gerade auch diese Extremsportler. Und bupp ist das Buch da. Und ich glaube, das muss mittlerweile passieren, weil die dann noch diesen Medienhype mitnehmen.
Ja, und weil die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ja nicht mehr so großartig ist. Ne? Kannst du dich dran erinnern, früher Kinofilm XY kommt raus, ein Jahr später kommt im Fernsehen und die VHS oder so. Ja. Und heute ist so 3 Monate später, kannst du die DVD kaufen oder ist beim Streaming-Anbieter XY schon zum Angucken da.
Also wir müssen unsere Memoiren schnell schreiben.
Ja.
Das Buch zum Podcast.
Zu jeder einzelnen Folge. Ein Buch in 47 Artikeln.
Zum Nachlesen.
Kapiteln, ja. Würde ich gut finden.
On the road.
Ich habe eine schöne Tour gemacht, Alex. Eine sehr, sehr schöne Tour. Bin mal wieder mit dem Fahrrad zu meinen Eltern gefahren.
Also, aber wie oft machst du das eigentlich im Jahr?
Jetzt gerade ein bisschen öfter, weil so Family-Sachen. Aber eigentlich versuche ich es einmal im Jahr hin und wieder zurück zu machen. Irgendwie Donnerstag, Freitag hin. Also Donnerstag oder Freitag hin und am Sonntag wieder zurückfahren. Und ich wollte jetzt eigentlich am Donnerstag fahren, da hat es aber geregnet und bin dann mit einem Kumpel, weil der wollte nämlich nach Hannover fahren, Ove. Der hat da seinen Bruder besucht und war ein bisschen WG-Feier oder sowas. Der ist dann 320 Kilometer gefahren und ich habe ihn 200 Kilometer begleitet und bin dann so nach Süden runtergefahren, nach Oschersleben, waren dann bei mir 277 Kilometer, also von Neukölln erstmal quer durch Berlin, über Spandau raus, Ketzin an der Havel, Havelsee, Tangermünde, da hat es dann einmal kurz genieselt, nochmal ein Brötchen gegessen und einen riesen Pott Kaffee getrunken. Dachte ich schon so, oh Gott, hoffentlich muss ich unterwegs nicht aufs Klo. Aber hat alles funktioniert. Dann Gardelegen, Oebisfelde, Marienborn, ehemaliger Grenzübergang. Und da, mein lieber Freund Alex.
Mein lieber Freund und Kupferstecher.
Ist mir aufgefallen, Marienborn, ehemaliger Grenzübergang, DDR, Westdeutschland, da ist der Iron Curtain Trail.
Na klar.
Ich bin ein Stück vom Iron Curtain Trail gefahren.
Und nein, bist du doch nicht mit deinem Rennrad.
Doch.
Blödsinn.
Natürlich.
Da gibt es keinen Fahrradweg, hat Rebecca erzählt.
Ja, in Deutschland ja schon. Nur da in Bulgarien nicht, oder wo das war.
Das war wirklich der offizielle Ironman.
Ja, ja. Und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie Rebecca und dachte mir so, ach krass, hier ist die bestimmt auch lang gefahren.
Und du hast so gleich gedacht, oh, mach ich mal ein Häkchen abgehakt.
Den ganzen Iron Curtain.
Iron Curtain abgehakt.
10.000 Kilometer.
Rebecca, jetzt stell dich nicht so an. Ja, zack.
Ja, die Rücktour war dann ein bisschen einfacher, waren dann nur 215 Kilometer, bin ich also nicht nördlich langgefahren, sondern eher südlich durch den Fläming und so weiter, also von Oschersleben nach Schönebeck über die Elbe drüber, Lohburg, Wiesenburg, Bad Belzig, Belitz, da war riesengroßes Spargelfest, so viele Autos, so viele Menschen, so viel riesengroße aufblasbare Spargel, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und dann über Trebin wieder nach Neukölln zurück, 215 Kilometer, war sehr schön. Also ich liebe ja diese langen Ausfahrten. Also,
ja, ich weiß.
Weil auch diese Fernfahrten, ne? Also du kommst nicht zu Hause an, sondern du kommst irgendwo anders an. Das hat ein ganz anderes Gefühl, als du fährst jetzt eine Runde. Das ist mega geil.
Bei mir hätte das eine Woche gedauert.
Ach,
aber es wäre genauso schön geworden.
Ja, klar. Und was ich bemerkenswert finde oder was mir diesmal auch wieder aufgefallen ist, gerade dann, wenn du die Großstadt hinter dir gelassen hast, du bist dann im Grün drin und dann fängt die Sonne so ein bisschen an zu scheinen. Du hast so ein richtiges High. Ne, was die Jogger kennen, so dieses Runners High, hast du auf dem Fahrrad auch. Nennen wir es Cyclists High, keine Ahnung.
Aber das habe ich ja letzte Woche erzählt, ich mache das nicht mehr. Ich fahre jetzt immer mit der Bahn raus, ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt.
Ja.
Dieses Gelände.
Ja, aber es ist so mein Gefühl, weißt du, ich will gerne sofort mit dem Fahrrad losfahren. Ich will alles mit dem Fahrrad erreichen können. So, ne?
Aber hast du da Spaß dran in der Stadt?
Die eine Stunde durch die Stadt fahren und dann durch Glas Slalom fahren? Nein, habe ich keinen Spaß dran. Diese, aber ich gehört irgendwie dazu.
Zu deinem High.
Jedenfalls dieses High finde ich wirklich bemerkenswert. Und du denkst so in diesem Moment, boah, das ist das Geilste überhaupt auf der ganzen Welt, jetzt auf dem Fahrrad zu sitzen. Es ist früh morgens, die Luft ist frisch. Die Sonne scheint so ein kleines bisschen, du hast vielleicht meinetwegen Rückenwind und sowas. Das sind so die kleinen Dinge dann im Leben. Dann denkst du, oh wow, da sind ja Blumen an der Straße, am Straßenrand. Das ist total schön. Und wenn dann so ein bisschen wolkig ist und die Sonne scheint durch, denkst du, guckst du nach oben so, geil, jetzt auch noch Sonne. Das ist ja großartig.
Für alle, die sich jetzt wundern, worüber wir reden, wir sind Städter. Wir kommen aus Berlin. Er kommt aus Neukölln. Wenn er eine Blume sieht, dreht der frei.
Wow, Blumen. Oh, nee, aber der freut sich wirklich
über
diese kleinen Sachen. Ja, ja, und, ja guck mal, Pferde. Da ist ein Hase.
Aber weißt du, was ich immer auf diesen Touren abscanne, weil danach bin ich süchtig, Landbäckereien in Kleinstädten, am liebsten in kleinen Dörfern, irgendwo noch integriert, kaum sichtbar, kennen eigentlich nur die Leute, die da leben.
Ja.
Boah, ey. Und da gebe ich mir, da besorge ich es mir dann nochmal richtig. Da besorge ich es mir.
Von dem Kuchen noch zwei Stücken, von den Brötchen acht.
Ja, da war ich so frustriert auf der Rücktour von meiner Gravel-Tour der letzten. Die machen am Samstag um 11 Uhr die Läden zu.
Ja, weil dann keiner mehr einkaufen geht, ne?
Und ich hatte immer so 12, 1 im Kopf. Nee. Hm.
Also das ist dann vielleicht auch ein Anfängerfehler. Landbäckereien haben immer nur bis um 11 auf.
Landbäckereien haben immer nur bis um 11 auf am Samstag.
Ich habe, als ich dann wieder in Brandenburg war, sind mir so zwei Motorradfahrer entgegengekommen. Erstmal so nichts Besonderes, ne? Aber die haben so alte Kluft an, alte Helme auf, waren alte Maschinen und beide hatten einen Seitenwagen mit dran. Das ist dann ja schon was Besonderes. Und im letzten Seitenwagen saß ein Hund drin.
Ja, das ist
und
geil.
Als ob das nicht schon geil genug wäre, hatte der Hund eine Brille auf.
Ja. Hammer.
Das ist jetzt so eine Windschutzbrille auf, so eine kleine. Und hat dann so geguckt. Das war so geil. Ah, das hat echt Spaß gemacht. Ah, das war schön.
Man erlebt eigentlich immer was, ne? Immer.
Außer im Fläming, da ist nichts los. Da wohnt kaum jemand. Da gehen die Straßen nur geradeaus. Oh Gott.
Ja, aber ich finde das...
Nein, ist auch schön da.
Ich mag irgendwie, jede Gegend hat ihren Charme.
Okay. Absolut, absolut. Und es sind auch diese winzigen Kleinigkeiten, die so anders in der Landschaft sind. Und wenn du da eben lang genug fährst, dann bekommst du das halt mit. Und wenn du mit dem Auto fährst, da siehst du das überhaupt nicht.
Ich bin mal von hier bis nach St. Petersburg mit dem Fahrrad gefahren.
What? Echt? Wie viele Kilometer sind das?
Oh, das waren schon zwei, drei Ostseeradweg. Und ab Ostblock, also ab der polnischen Grenze, dann hast du ja nichts zu tun, ne? Fährst den ganzen Tag. Habe ich angefangen, eine Fotoserie über Bushaltestellen zu machen. Mm. Weil diese sozialistischen Bushaltestellen, die haben so einen morbiden Betoncharme. Du glaubst gar nicht, aus was die Bushaltestellen gebaut haben. Das glaubst du nicht. Das ist irre. Also das Fick hat mich so angefixt, dass ich da eine ganze Serie daraus gemacht habe.
Kann man sich die irgendwo angucken?
Nee, kann man sich, aber vielleicht soll ich die mal raussuchen und wir machen mal einen Post auf Insta mit den most sexiest Bushaltestellen.
Auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch irgendwo eine Ausstellung machen in Berlin.
Glaubt mir, Leute, glaubt mir. Nee, und das hatte auch noch einen Hintergedanken. Zu der Zeit bin ich ganz oft in so Gewitter reingekommen und ich dachte immer, wo ist die nächste Bushaltestelle, um mich unterzustellen und gegebenenfalls auch da zu pennen.
Ja.
Das war immer so meine Schutzhütte, ne? Und ich habe immer nur gescannt. Und irgendwann habe ich halt angehalten und habe die Dinger dann mit stundenlang fotografiert.
Ah, sehr schön. Übrigens, ich habe ein Update zu den geklauten Sachen bei mir. Also, falls ihr die Folge damals nicht gehört habt, Anfang dieses Jahres wurde bei mir ein Keller eingebrochen, zwei Fahrräder weg und noch ein paar andere Sachen und so weiter. Graveler und mein Winterrennrad. Und als ich jetzt am Wochenende, am Freitag mit meinem Kumpel Uwe unterwegs war, wir waren dann bei irgendeiner Tankstelle, haben da Wasser und ein Brötchen oder irgendwas gekauft, gucke ich auf mein Telefon, ein verpasster Anruf, Berliner Vorwahl und eine Voicemail. Also hat mir jemand da auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Ja, hier Polizeihauptmeister XY, schönen guten Tag, bliblablub. Wir haben Annahme, dass wir ihr eines Fahrrad wiedergefunden haben. So ein Bianchi Impulso.
Nein.
Das könnte so ein Gravelrad sein. Gibt lediglich eine kleine Abweichung an der Rahmennummer. Kontaktieren Sie mich doch mal, schreiben Sie mal eine E-Mail, bliblablub.
Krass.
Jetzt habe ich eine E-Mail geschrieben, dass mein, und vielleicht ist es mein Bianchi. Man weiß es nicht. Er hat mir schon geantwortet, meinte so, ja, 6 Tage bevor ich diese Anzeige bei der Polizei gemacht habe, wurde ein weißer Transporter in Berlin hochgenommen mit 6 Fahrrädern drin. Und da, ich bin jetzt noch nicht weiter, also mehr kann ich noch nicht erzählen, aber das war so, wow, die waren quasi schon 6 Tage bevor ich in meinem Keller war, waren die schon in meinem Keller.
So, ach so.
Voll krass, ja.
Irre. Na, das ist ja eine heiße und News.
Daumen drücken, vielleicht kriege ich meinen Graveler wieder zurück. Das wäre natürlich
ich
was.
Ich glaub's ja nicht.
Ja, ja. Ich frag mich wirklich, wo waren die unterwegs? Wo wollten die hin? Wollten die Richtung Polen? Wollten die in eine andere Stadt? Weil ich habe ja immer die Suchanzeigen bei Kleinanzeigen drin, von allem, was gestohlen wurde. Und da ist ja bis heute nichts aufgetaucht bei Kleinanzeigen.
Na, ich nehme an, die sammeln die immer, ne? Und dann fahren sie die irgendwo hin, wo sie die dann vertickern.
Aber das hat jetzt auch ein halbes Jahr gedauert, bis die Polizei mir geschrieben hat. Ja,
aber immerhin.
Auch krass. Ja, ja, also wie der Verwaltungsapparat da so langsam rödelt, weil die wahrscheinlich so viel zu tun haben. Aber immerhin, genau, und der Typ total freundlich, ne? Ja, die Voicemail super, die E-Mail, die ich hier bekommen habe, super. Ich bin gespannt, was bei rauskommt.
Wir drücken die Daumen.
Dankeschön, dankeschön. Das war Bikers Paradise, Folge Nummer 47. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt, wo es Instagram gibt, wo es YouTube gibt. Wir haben auch ein paar witzige Videos da.
Wir haben auch ein paar witzige Videos.
Genau. Sagt allen Freunden und Freundinnen Bescheid, dass es uns gibt. Wir sagen Dankeschön.
Bis dann.
Bis im nächsten Mal.
Tschüss. Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.